Ja, ich freue mich, dass wir heute Abend hier Gemeinschaft haben dürfen. Ich möchte ein paar Worte noch zu meiner Person sagen. Die meisten kennen mich wohl, aber vielleicht nicht. Ja, die meisten kennen mich wohl, aber vielleicht nicht alle. Mein Name ist Manfred, ich komme aus Hamburg. Und ich gehöre zur Südosteuropa-Mission. Unsere Mission, die arbeitet unter Ausländern und auch unter Zinti arbeiten die. Und damals war ein Bruder, der hieß Felix Gonzales, ich weiß nicht, ob manche den noch kennen, und der ist dann bei unserer Mission aufgehalten, nachdem er unter Spaniern gearbeitet hat und ist hier zurückgegangen. Und da waren diese ersten Bibelstunden in Elche, die Heidi und Manuel, die waren damals auch schon mit dabei gewesen, und da sind wir dann dazugestoßen und haben dann den Arthur kennengelernt und sind, ich glaube, so ungefähr 18 Jahre sind wir jetzt schon dabei. Und für uns ist das immer eine Freude, wenn wir hier sein dürfen, weil wir hier eine lebendige Gemeinde haben. Darüber freuen wir uns sehr, und ich habe auch schon gehört, so geht es auch vielen von euch, die sich wirklich darüber freuen. So, wir haben ja schon den Text einmal gehört, und ich möchte einmal so anfangen. Ein paar von unseren Leuten, die hier sind, die waren mal in Jerusalem gewesen und in Israel. Ich weiß nicht, ist das 2, 3 Jahre her, da hatten wir diese Reise gemacht. Und daher wissen wir noch, dass Jerusalem, das liegt oben auf dem Berg. Und Jericho, das liegt ein paar hundert Meter tiefer. Und wenn wir dieses Gleichnis so gehört haben, dann heißt es zu Anfang, dass dieser Mann, dieser Mensch, hinabging von Jerusalem nach Jericho. So, und da müssen wir wissen, Jerusalem, da stand der Tempel damals. Wir waren jetzt da gewesen, da waren nur noch die Klagemauer übrig, das wissen ja die meisten. Und Jericho ist eine Stadt, wenn wir die Bibel kennen, dann wissen wir, dass diese Stadt verflucht gewesen war. Und dies ist ein Bild, dieser Mensch. Dieser Mensch, da heißt es, er ging hinab. Und wir können, für diesen Menschen können wir eigentlich die ganze Menschheit einsetzen. Alle Menschen haben sich von Gott getrennt, haben ihm den Rücken gekehrt, und dann ging es hinab, symbolisch in diese verfluchte Stadt. Ich lese das einmal kurz vor, da steht in Josua 6 drin. Augenblick. In der Zeit schwor Josua und sagte: Verflucht vor dem Herrn sei der Mann, der sich aufmacht in diese Stadt Jericho und sie wieder aufbaut. Wenn er ihren Grund legt, das koste ihn seinen erstgeborenen Sohn. Und wenn er ihre Tore setzt, das koste ihn seinen jüngsten Sohn. Und so ist es dann auch gekommen. Wir kennen ja alle die Geschichte, wo das Volk Israel 7 Tage um Jericho rumgelaufen ist und wie dann durch diese Resonanz und durch ein Wunder Gottes diese Mauern gefallen sind. Und Josua hat mit den Israeliten diese Stadt dann eingenommen. Aber sie sollte nie wieder aufgebaut werden. Sie wurde aber doch wieder aufgebaut. Und wenn wir in die heutige Zeit hineingucken, dann ist das ähnlich. In Matthäus 7, da steht einmal drin, von dem breiten und von dem schmalen Weg. Und auf diesem breiten Weg, da befinden wir uns alle. Da steht, gehet ein durch die enge Pforte. Denn breit ist der Weg, der in die Verdammnis führt, und schmal ist der Weg, der ins ewige Leben führt. Und das ist einfach ein Bild auch darauf, dass wir einmal von diesem breiten Weg, auf den alle Menschen von Natur aus sind, dass wir einmal davon abbiegen müssen. Und dann müssen wir durch diese enge Pforte reingehen. Und durch diese enge Pforte, da kommen wir auch nur durch, wenn wir unsere Sünden abgeladen haben, alles, was wir mit uns schleppen. Und da sollen wir durchgehen. Und es hat mal bei uns einer gesagt, in jeder Predigt sollte man eigentlich erklären, wie das funktioniert. Viele hören ja von Wiedergeburt, von Bekehrung. Man kann das ja kurz nochmal sagen. Ich weiß ja nicht, wie weit, ich kenne euch ja alle nicht. Es ist einfach so, wenn du unter Gottes Wort bist und der Heilige Geist wirkt an deinem Herzen, dann wirst du irgendwann seine Stimme hören, dass der Herr Jesus dich lieb hat und dass er in dein Herzen einkehren möchte. Und darum ist es wichtig, dass wir dann unsere Tür öffnen, dass wir unsere Sünden bekennen und fangen dann ein neues Leben an mit Jesus Christus. Und da redet die Bibel von der Wiedergeburt. Und wenn wir diesen Schritt nicht machen, dann werden wir einmal für die Ewigkeit verloren gehen. Wir haben gesagt, der Weg, der breite Weg, der führt in die Verdammnis. So, und wir haben dann gelesen, dass die Räuber ihn aufgelauert haben, diesen Mann. Der Räuber, das waren vielleicht auch mehrere, die haben schon gewartet auf die Leute, die diesen Weg da runtergingen. Und dann kam der da an und dann haben sie ihn überfallen, sie haben ihn geschlagen, sie haben ihm die Kleider vom Leib gerissen. Wir haben ja die Bilder gesehen. Und so geht es auch den meisten Menschen. Keiner kommt an den Teufel vorbei. Es ist nicht immer vielleicht so extrem, aber wie viele sind schon in seine Fänge gekommen und sind gefallen. Da haben manche Leute Probleme mit Trinken, mit Alkohol. Und ich weiß noch, wo wir früher gewohnt haben, da wohnte eine Familie unter uns, eine Frau, die hatte 5 Kinder. Und damals, da gab es das Geld noch in Lohntüten. Und dann hat der Mann sein Geld gekriegt und dann hat er manchmal das ganze Geld vertrunken. Und dann hat man die Schreierei gehört, wie die Frau sich aufgeregt hat. Und da war ein Streit und ein Krach gewesen. Darum ist für manche Alkohol nicht gut. Und wir sollen aufpassen, wie wir damit umgehen. Und ich weiß noch, wenn wir manchmal unsere Tagung früher hatten, wurden die Leute richtig motiviert zu trinken. Komm, einen kannst du doch noch trinken und auf einem Bein steht man nicht und diese ganzen Sachen. Und das ist gefährlich. Und wenn dann aber einer dann angefangen hat zu trinken und er wurde süchtig, dann wollten die den in der Firma auch nicht mehr haben und haben ihn fallen lassen. Dann kommt manchmal bei uns in Hamburg, da gibt es eine Straße, das ist die bekannteste Geschäftsstraße, die Mönckebergstraße. Und da sitzen, wie hier ja auch, manchmal solche Obdachlosen. Und wenn man mit diesen Menschen manchmal so ins Gespräch kommt, dann merkt man, dass das manchmal hochintelligente Leute waren. Aber irgendwann fängt das an mit der Trinkerei. Und wenn die dann getrunken haben, dann ging hier in der Firma meistens das kaputt. Dann sind sie entlassen worden, weil sie es nicht mehr lassen konnten. Und dann ging die Ehe kaputt. Und dann konnten sie ihre Wohnung nicht mehr bezahlen. Und dann lagen die plötzlich auf der Straße. Und so versucht der Teufel, uns zu Fall zu bringen. Viele haben auch mit Drogen zu tun. Drogen, das ist ja noch gefährlicher. Wenn einer manchmal damit anfängt, dann ist es nachher fast unmöglich, nicht kriminell zu werden. Denn normal zu arbeiten und sich Drogen zu besorgen, das schafft keiner. Und das geht nachher so weit, dass diese Menschen, die würden ihre eigene Mutter und den eigenen Vater beklauen. Hauptsache, sie kommen jetzt an das Geld, um an den Stoff zu kommen. Dann, wie oft verführt der Teufel uns auch zum Diebstahl. Wir hatten Pfingsten eine Evangelisation bei uns in der Gemeinde. Da haben wir ein Zelt gehabt und dann fragte der Angelo, unser Evangelist, und sagte, wer von euch hat schon mal etwas gestohlen? Wollen wir die Hand heben? Und ich habe mich dann gewundert. Er ist zögerlich, aber ich glaube, da haben fast alle die Hand gehoben. Ich auch. Die Frage will ich aber heute Abend hier nicht stellen. Aber wir haben alle vermutlich schon irgendetwas gestohlen. Dann verführt der Teufel uns manchmal mit Unreinheit. Das geht heute manchmal auch übers Internet. Er hat seine Möglichkeiten. Und wie viele fallen da rein? Und der Teufel braucht sie dafür. Und sie kommen weg von Gott. Oder manche sind in der Schuldenfalle. Es gibt Leute, die müssen immer was kaufen. Mein Vater hatte mal eine Kundin, die hat überall was kaufen müssen und hat auch noch gestohlen dabei. Es waren reiche Leute eigentlich. Und ihr Mann ging dann in die einzelnen Läden und hat das dann bezahlt. Aber da kauft man Sachen, die man überhaupt nicht braucht. Oder andere werden auch süchtig, zum Beispiel mit dem Handy und so weiter. Manche, die spielen ja nur noch, gerade die jungen Leute, diese Spiele und so. Da muss man aufpassen, dass das nicht einfach zur Sucht wird und dass der Teufel einen da gebraucht. Manche neigen dazu zu lügen. Ich kenne Leute, die lügen manchmal und das ist so durchsichtig und haben eigentlich gar keinen Grund dafür. Wenn man lügt, die meisten, dann versucht man sich aus irgendeiner Situation rauszufinden. Aber die eine, die ich da kenne, die lügt und es bringt überhaupt nichts. Also das ist eine Gebundenheit. Und manche leiden daran, dass sie zornig sind. Manche, die regen sich furchtbar schnell auf. Ich war mal auf der Doulos, auf einem so einem Missionsschiff, manche kennen das vielleicht von OM, und da hat einer gepredigt und der sagte, es gibt Menschen, die sind wie wandelnde Vulkane. Man muss schon ganz vorsichtig mit denen reden. Und so war mein Vater auch gewesen. Es gibt gewisse Themen, gab das, da hat man lieber gar nicht erst was gesagt. Und manchmal kamen dann Kunden rein, er war selbstständig, der war Künstler, mein Vater, hat Bilderrahmen gemacht und dann haben die irgendwas gesagt und dann hat er sich aufgeregt, völlig daneben eigentlich. Aber da müssen wir aufpassen, denn wir sollen nicht zornig sein. Der Einzige, der einen Grund hat, zornig zu sein und ein Recht dazu, das ist Gott. Denn worüber wir zornig sind, das machen wir vielleicht nächste Woche schon wieder selber und fallen in die gleiche Sünde. Und manche leiden an dieser Lieblosigkeit, dass man Menschen einfach lieblos behandelt, dass man sie nicht beachtet und so weiter. Und das ist nicht gut. Und so kriegt der Teufel auch uns zu fassen. Nicht, dass wir jetzt unbedingt überfallen sind und liegen in dem Blut wie dieser Mann hier. Aber der Teufel, der kriegt uns auch zu fassen. Und dann nimmt er alles. Er hat diesen Mann sein Geld abgenommen, seine Wertsachen. Und er hat ihn auch die Gesundheit genommen und er hat ihn seine Würde genommen. Er hat ihm die Kleider vom Leib gerissen. Und wir haben es auf den Bildern ja auch gesehen, dass er da halb nackt gelegen hat. Also es ist furchtbar. Er war bewegungsunfähig. Und wenn man so fragt, wenn er jetzt zurück wieder nach Jerusalem zurück wollte, hätte er nie geschafft. Der Weg, der war nicht mehr für ihn da. So, und dann lesen wir in Vers 31, dass ein Priester vorbeikam. Und vielleicht hat er ihn gesehen und hat gesagt, oh, da kommt Hilfe. Aber was macht der Priester? Er ging auf die andere Straßenseite und ging an ihm vorbei. Der Priester ist eigentlich ein Bild für die Religion. Und Religionen helfen uns nicht weiter. Eine Religion ist, wenn ein Mensch versucht, zu Gott zu kommen, aber mit eigenen Mitteln. Und wir selber, wir können nichts dazu tun. Das ist ein Geschenk und es ist Gnade, wenn Gott uns annimmt. Und darüber können wir uns freuen. Wir können nichts dazu tun. Und ich habe mich auch so gefragt, wie verhalten wir uns, wenn wir jemanden sehen, der in Not ist, der leidet? Gehen wir dann auch vorbei? Manchmal kommen wir in die Gefahr, dass man sagt, oh Mensch, was da jetzt los ist, mit der will ich eigentlich am liebsten gar nichts mit zu tun haben. Und man macht da einen Bogen drum und man sagt, da sind ja auch noch andere da. Aber wenn Gott dir den Auftrag gibt, ob das jetzt geistliche Hilfe ist oder körperliche Hilfe, dann gibt er dir auch die Kraft dazu, die du brauchst. Er lässt uns nicht alleine. Und Gott redet zu uns durch den Heiligen Geist. So, und jetzt kam der Samariter vorbei. Und Helmut hatte das vorhin schon mal kurz angesprochen. Der Samariter, das waren Leute, die waren von den Juden verachtet. Und das kam daher, die haben sich mit den Heiden, das waren Juden, die sich mit den Heiden vermischt haben und sind Mischehen eingegangen. Und das wollte Gott nicht. Und die Juden damals haben die nicht verachtet. Und der Samariter, das ist ein Bild auf unseren Herrn Jesus Christus. Und wir lesen einmal im Jesaja, wie verachtet der Herr Jesus war. Ich lese das hier einmal vor. Jesaja 53, Vers 3, da steht: Er war der Allerverachtetste und von den Menschen verlassen, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn nicht wert geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der von Gott geplagt, geschlagen und gemartert wäre. Das ist ein ganz klares Bild auf den Herrn Jesus Christus. Und wenn wir uns das vorstellen, man sieht ja schon einen Menschen an, der in Sünde lebt, da verändert sich sein ganzes Wesen. Und der Herr Jesus, wenn wir uns das vorstellen, der hatte die ganzen Sünden von damals, die geschehen waren, die hat er auf sich genommen. Und die Sünden, auch die bis heute passiert sind und die einem noch passieren werden, die hat der Herr Jesus alle für uns getragen. Und darum können wir nur ihn anbeten und können nur dankbar sein. Und er wurde auch damals verachtet von den Pharisäern und wurde angegriffen. Einmal haben sie ihn vorgeworfen, euer Meister, der ist ja mit den Zöllnern und mit den Sündern. Und dann hat Jesus diesen Satz gesagt, ich bin gekommen, um suchen und selig zu machen die Menschen, die verloren sind. So, und das muss man einfach erkennen. Jeder Mensch ist verloren, aber die frohe Botschaft ist, das Evangelium, dieser Zustand, der braucht nicht so zu bleiben, sondern wir dürfen zu Jesus kommen. Wir dürfen ihn annehmen und wir dürfen mit ihm leben. Und dann schenkt er uns lebendige Hoffnung und Freude. Und wir lesen von diesem Samariter, dass er auf der Reise war. Der Herr Jesus war auch auf der Reise, könnten wir so sagen. Er hat den Himmel verlassen und er hat Knechtsgestalt angenommen. Er wurde in einer Krippe geboren, ganz ärmlich, nicht im Palast in Jerusalem, sondern in einer Krippe, wo Esel und Kühe und alles waren, wo es gestunken hat und wo es kalt war und wo es gezogen hat. Da kam der Herr Jesus und wurde geboren. Und er hat einiges zurückgelassen im Himmel. Einmal hat er zurückgelassen seine Allmacht. Als der Herr Jesus hier war, da war er abhängig vom Vater. Und das lesen wir an vielen Stellen, dass er ins Gebet gegangen ist und hat sich von seinem Vater die Weisung geben lassen, ob er das machen soll oder das nicht machen soll. Zum Beispiel bei Lazarus, als er ihn aus dem Grab herausgeholt hat. Vermutlich wäre der Herr Jesus gleich dahin gelaufen, aber er hat noch 2 Tage lang gewartet, weil er noch nicht den Auftrag hatte. Und so lesen wir viele Stellen. Und was er auch zurückgelassen hat im Himmel, das ist seine Allgegenwärtigkeit. Wir haben jetzt den Vorteil, dass der Herr Jesus mitten unter uns ist. Das steht in seinem Wort drin. Wo 2 oder 3 versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und damals, als der Herr Jesus auf der Erde war, da konnte er nur bei seinen Jüngern sein oder wo er gerade gepredigt hat. Und diese Allgegenwärtigkeit, die hat er auch verlassen. Und dann hat dieser Samariter, der ist nicht auf die andere Straßenseite gegangen oder hat sich gesagt, Mensch, ich hab noch Geschäfte vor, ich muss den treffen oder ich muss das machen, sondern er sah ihn und ist von seinem Maultier oder was er damals hatte, abgestiegen. Und das darfst du wissen, dass Jesus auch dich sieht und erkennt dich. Er weiß genau deine Gedanken, was du denkst. In der Bibel steht einmal drin, im Psalm 139, es ist kein Wort auf unserer Zunge, was der Herr nicht schon weiß. Und wir können vor ihm auch nicht fliehen. Das steht dann, und wenn ich flüge bis ans äußerste Ende des Meeres, so wäre der Herr Jesus schon da und wir bei uns. Also er sieht dich. Und er kennt auch deine Fehler, er kennt deine Sünden, er kennt auch deine geheimen Probleme. Und manchmal ist es ja so, da versuchen wir auch unsere Sünden, dass wir die zu verstecken. Und vor Menschen schaffen wir das auch. Manchmal schämen wir uns vor Menschen mehr, wenn irgendwas rauskommt, als vor Gott. Aber eins dürfen wir wissen, wir dürfen unsere Sünden und alles dürfen wir den Herrn Jesus sagen. Und eins haben wir gelesen, dass dieser... Das heißt ja auch, der barmherzige Samariter, dass er barmherzig war. Er hat den Mann gesehen, wie er da lag. Er konnte nicht mehr weiter, der kam nicht mehr hoch, der konnte nichts mehr machen. Und so sind wir auch. Wir alleine kommen gegen die Macht des Teufels und des Satans, kommen wir nicht gegen an. Aber wir haben einen, der den Satan besiegt hat. Und er hat ihn besiegt am Kreuz auf Golgatha. Und das Blut Jesu Christi, das wäscht uns rein von aller Sünde, wenn wir es dann annehmen. Und dann lesen wir, dass er ihm die Wunden verbunden hat. Und ein anderes Wort für den Herrn Jesus ist ja auch der Heiland, kennen wir alle. Und da steckt das Wort Heil drin. Und der Herr Jesus weiß auch, wo du Wunden hast, wo man dir Wunden geschlagen hat, wo es dir nicht gut geht, wo du enttäuscht bist, wo du Nöte und wo du Probleme hast, wo du auch manchmal durch die Sünde krank bist. Denken wir an Psalm 32 von David. David war in Ehebruch gefallen und war zum Mörder geworden. Und diese Sünde, die hat er versucht zu verheimlichen. Darum heißt es in dem Psalm, als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine, denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir. Der David wurde krank Und so ist es auch bei uns. Die Sünde, die macht uns krank. Die macht uns nicht glücklich, sondern die macht uns krank. Und wir sind manchmal mit unserer Gemeinde eigentlich immer einmal im Jahr im Haus Höhenblick bei Braunfels. Das liegt da bei Wetzlar. Einige kennen das vielleicht. So, und da war mal ein Missionar oder eine Missionarin und die hat uns Bilder gezeigt. Die war in Papua-Neuguinea und da war ein Häuptling von einem Stamm. Und der war auch tief in diesen Okkultismus und Zauberei verstrickt. Und die hat Dias gemacht. Und da hat man einmal das Bild gesehen, bevor er sich bekehrt hat. Da sah man richtig so die Finsternis bei diesem Mann. Und dann ist er ja zu Jesus gekommen. Und dann hat sie auch ein Bild davon gezeigt, wie er nachher bekehrt war. Und das war ein Riesenunterschied. Und so ist das auch bei uns. Wenn wir aus der Dunkelheit in sein Licht kommen, dann hier wird Gott unser Leben verändern. Wir dürfen so zu Jesus kommen, so wie wir sind. Aber wir brauchen nicht so zu bleiben. Denn wir dürfen uns verändern mit Jesu Hilfe und wir sollen den Herrn Jesus immer ähnlicher werden. Und dann lesen wir, dass er Öl auf die Wunden gegossen hat. Und ich glaube, die meisten von uns wissen, dass Öl in der Bibel ein Bild für den Heiligen Geist ist. Das heißt, bei unserer Bekehrung, da schenkt der Herr Jesus uns den Heiligen Geist. Wir können das nachlesen in Epheser 1, Vers 13. Da steht drin, da ihr gläubig wurdet, wurdet ihr versiegelt mit dem Heiligen Geist. Da steht also nicht drin, dass wir noch eine extra Erfahrung haben mit Handauflegung von anderen Leuten, sondern wenn die Bekehrung echt ist und du hast den Herrn Jesus angenommen in deinem Herzen, dann schenkt er uns den Heiligen Geist und Gott selbst macht das Siegel drauf. Und wo Gott ein Siegel drauf gemacht hat, das kann auch keiner brechen. Wichtig ist für uns nur, dass wir, das sagt auch Paulus, den Heiligen Geist nicht dämpfen. Denn wenn wir bewusst in Sünde leben, dann zieht der Heilige Geist sich zurück. Das heißt nicht, dass wir dann keine Gotteskinder mehr sind und verloren gehen, aber wir haben nicht mehr die Vollmacht. Wir können uns nicht mehr so in den Dienst uns gebrauchen lassen von dem. Und ich habe noch so überlegt, wenn dieser Mann, der da am Wegesrand lag, wenn der jetzt diese Hilfe abgelehnt hätte von den Samariter und er sagte, ich will nicht, dass du mir hilfst, ich glaube, dann wäre der weitergegangen. Und so ist das auch heute. Gott streckt uns die Hand entgegen. Und keiner von uns, der heute Abend hier ist, der braucht verloren gehen wegen seiner Sünden. Denn für die Sünden hat unser Herr Jesus bezahlt. Wir gehen verloren wegen einer Sünde. Wenn du heute Abend die Stimme hörst und der Herr Jesus sagt, ich möchte in dein Herzen einkehren, ich möchte ab heute mit dir leben, ich möchte dein Herr sein und du sagst, das brauche ich nicht. Das ist die Sünde, weswegen wir verloren gehen. Und darum ist es auch so wichtig, dass wir das Wort Gottes lesen und haben. Und dann in Vers 34 lesen wir, dass er auch auf seine Wunden Wein goss. Ich weiß nicht, das macht man ja heute in der Medizin wohl nicht mehr. Aber hier, Wein ist in der Bibel ein Bild für die Freude. Und der Herr Jesus möchte uns wirklich wahre Freude geben. So, jetzt werden manche vielleicht sagen, Mensch, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich will mein Leben jetzt noch nicht mit Jesus leben, vielleicht später einmal. Ich will noch etwas vom Leben haben. Wir haben einen älteren Bruder, der heißt Jani, und der hat mal diesen Satz gehört. Und der sagte, etwas vom Leben, das ist zu wenig. Ich will das Leben haben. Und bei Jesus, der schenkt uns das Leben und volle Genüge. So, und wenn man so in der Welt lebt, wie wir das früher so gemacht haben, man geht trinken und man geht tanzen und auch feiern und alles dieses, da gibt es ja auch Freude. Das kann man ja jetzt nicht abschneiden. Aber diese Freude, die hält oft nicht lange an. Und nach einer kurzen Zeit ist die Freude wieder weg. Aber wenn wir zu Jesus kommen, dann schenkt er uns eine Freude, die nie vergeht, die bis ins ewige Leben geht. Darum sagt auch einmal Paulus zu den Philippern, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Und wenn jemand einen Grund hat, sich zu freuen, dann dürfen wir das sein als seine Kinder. So, und er bringt ihn dann in die Herberge und dann steht da, dass er ihn gepflegt hat. Und das ist schön. Jesus hat Zeit für dich. In der Bibel steht einmal drin im Psalm 1, wir sind wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen. So, also ist dieser Baum, damit werden wir ja als Gotteskinder verglichen, nicht zufällig gewachsen, sondern Gott hat ihn dahingesetzt. Und er hat ihn ans Wasser gesetzt, wo er Nahrung hat, und er pflegt ihn auch. Und diese Herberge, wo er ihn hingebracht hat, das ist ein Bild für die Gemeinde. Wenn einer zu Jesus gekommen ist und einer sich bekehrt hat, dann braucht er eine Gemeinde. Manche sagen, ach, ich kann auch alleine beten oder ich gehe im Wald spazieren, da begegne ich auch Gott, ist aber verkehrt. Jeder von uns, die wir den Herrn Jesus nachfolgen, der braucht eine Gemeinde, wo man die Kraft bekommt, wo das Wort Gottes gepredigt wird, wo wir Hilfe bekommen, wo wir geistige Nahrung bekommen, wo wir Schutz bekommen und wo wir Geborgenheit bekommen. Und wo wir auch, und wir in der Gemeinde, die schon länger gläubig sind, wir haben auch die Aufgabe, uns um andere zu kümmern. Wir reden so viel, manchmal auch so viel unnütze Sachen. Aber das Wichtige vergisst man. Jetzt zum Beispiel ist jetzt Fußball-Weltmeisterschaft. Gerd hatte ja schon dafür gebetet, dass nichts passiert. Das interessiert viele. Es ist auch, ein gutes Thema, aber es ist nicht das Wichtigste. Sondern das Wichtigste ist, dass man auch die Not sieht von Brüdern und von Schwestern. Und dass man dann mal auf einen zugeht und fragt, hast du ein Problem, können wir mal zusammen beten? Denn das ist unsere Aufgabe, dass wir uns um die Geretteten kümmern. So, und der Samariter, Bild ja auf den Herrn Jesus Christus, als er dann wieder am nächsten Tag weitergezogen ist, da hat er dem Wirt Geld gegeben und hat für ihn bezahlt. Und so ist das ja auch bei uns. Auch für uns hat Jesus bezahlt. Und der Petrus, was mein Lieblingsjünger ist, der sagt einmal, und wisset, dass ihr nicht mit vergänglichem Gold oder Silber erlöst seid von den Eitelwandeln nach väterlicher Weise. Also wir sind mit dem teuren Blut Jesu Christi bezahlt worden. Wenn der Herr Jesus uns hätte mit Gold bezahlen können, das wäre für ihn überhaupt kein Problem gewesen. Wir wissen ja, wenn wir einmal in der Herrlichkeit sind, das neue Jerusalem, da werden die Straßen aus purem Gold sein. Und die Tore, Stadttore, die werden aus Perlen sein. Also das wäre für den Herrn Jesus kein Problem. Aber das Blut, was er für uns vergossen hat, das war sehr, sehr teuer. So, und dann steht hier noch, und wenn ich wiederkomme, sagt er zu ihnen, dann werde ich das belohnen, was du für ihn tun wirst. Das heißt für uns, dass der Herr Jesus uns das, was wir in seinem Dienst tun, dass er uns das bezahlen wird. Wir kennen, glaube ich, alle die Stellen in 1. Korinther 3 und 1. Korinther 5, da geht es um das Preisgericht. So, und da geht es darum, wenn wir etwas für ihn getan haben und das hält Stand in diesem Gericht, das ist einmal von dem Gericht, was im Feuer ist. Manche bauen in ihrem Leben Holz, Heu und Stoppeln und das wird im Feuer verbrennen. Und manche, die nehmen als Baumaterial Gold, Silber und edle Steine. Und wenn wir so bauen, dann will der Herr Jesus uns belohnen. Wie dieser Lohn aussieht, das finden wir an der Stelle nicht. Aber wenn der Herr Jesus schon sagt, er will uns belohnen, dann wird das wirklich köstlich sein. Einmal steht in der Bibel drin, dass wir jedes Glas Wasser, was wir jemandem geben, um Jesu willen, dass wir das nicht umsonst getan haben, sondern dass er uns belohnen will. Ja, damit kommen wir da zum Schluss von diesen Versen aus Lukas 10. Kann ja jeder zu Hause nochmal nachlesen. Es hat uns, glaube ich, auch was zu sagen gehabt. Und eins möchte ich noch sagen, das machen wir bei uns auch in der Gemeinde immer so, wenn jemand Fragen hat, wenn jemand mit jemand beten möchte oder wenn du den Schritt noch zu Jesus nicht getan hast und du möchtest zu Jesus kommen, dann darfst du zurückbleiben und du kannst jemanden von den Brüdern oder Schwestern ansprechen und wir können dir dann weiterhelfen und zusammen beten. Amen.